Die Benutzerführung war intuitiv und er benötigte nur Sekunden, um an die Information zu kommen. Er prägte sich die Abteilungsnummer ein. Während er seine Erinnerung zum dritten Mal überprüfte, hörte er die näher kommenden Schritte des Unteroffiziers. Er löschte den Bildschirm und drehte den Monitor zurück in seine ursprüngliche Richtung. Dann rutschte er rückwärts vom Tresen herunter und landete sanft auf seinen Füßen. Er stand ruhig und unglaublich vertrauenswürdig aussehend da, als Soslock zurückkam. Der behaarte Extraterrestrier händigte Pennington einen sperrigen, pelzigen Parker aus.
»Behalten Sie ihn, er stammt aus dem Fundbüro.«
»Danke.« Er legte den Mantel über seinen Sack und warf sich beides über die Schulter, während Soslock eine Schlüsselkarte für ihn kodierte. Er gab die Karte an Pennington und sagte,
»Diese Karte ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Prüfen Sie die Einheit. Wenn Sie sie wollen, eröffnen wir ein Konto für Sie.«
»Das klingt gut.« Er steckte den Schlüssel in seine Hosentasche. »Bin gleich zurück.«
»Lassen Sie sich Zeit«,
sagte Soslock und seufzte.
»Ich bin die ganze Nacht hier.«
Er zeigte den müden Gesichtsausdruck einer Person, die in einem Job gefangen war, aus dem sie sich noch nicht hatte befreien können. »Halte durch, Kumpel«, sagte Pennington. »Ich brauche nur einen Augenblick.« Pennington entfernte sich vom Tresen und ging schnell weg, bevor er sich in einer Gesprächsrunde mit deprimierendem Geplänkel verstricken konnte. Er steuerte rasch den Turbolift an und sagte sich dabei zum 100. Mal, dass er nicht dabei war, aus selbstsüchtigen Gründen in Urianas Spind einzubrechen. Wenn ihr Ehemann solche Erinnerungsstücke finden würde, gäbe das ein Desaster, dachte er rational. Es ist schlimm genug zu hören, dass die Ehefrau gestorben ist, aber ein »Oh ja, Kumpel, sie hat dich auch betrogen« würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Während er sich weiterhin den Kühleinheiten näherte, redete er es sich weiter ein. Er erwartete, dass er es jede Minute glauben würde. Eine Stunde. Eine ganze Stunde. So lange hatte es gebraucht, bis Cervantes Quinn, zerschlagen, blutüberströmt und kriechend wie ein verwundetes Tier, eine Bar erreicht hatte, die ihn trotz seines Aussehens eingelassen hatte. Dass die Leute ihre Köpfe gedreht und bei seinem Anblick erschreckt gekeucht hatten, hatte ihn nicht gestört. Genauso wenig, wie er sich erlaubt hatte, länger über den stärker werdenden Verdacht nachzudenken, dass inzwischen mehr von seinem Blut in sein Lieblingshemd gesickert war, als noch in seinen Adern floss. Hand für Hand, mit einer gewaltigen Anstrengung und schwer atmend, zog er sich vom Boden hoch und bestieg, eine vorsichtige Bewegung nach der anderen machend, den ersten freien Barhocker, den er erreichte. Aufrecht sitzend fühlte er das Zerren der Gravitation an seinem Körper. Er setzte sich gerade, leckte das Blut von seinen eigenen Zähnen, schluckte es und krächzte ein einziges Wort.
»Tequila!«
Der Barkeeper, ein schwerer, unglaublich schwitzender, schlecht gelaunter Bolianer im mittleren Alter, warf Quinn einen verächtlichen Blick zu.
»Hast du Geld dabei?«
Es brauchte einige Sekunden, bis die Frage angekommen war. Entrüstete Empörung klang aus Quinns sanftem Tonfall.
»Ich habe erst letzten Monat meinen Deckel bezahlt.« »Ja, ich weiß«, erwiderte der Barkeeper. »Du siehst aber so aus, als wärst du gerade unter die Räder gekommen. Ich will dich nicht beleidigen, aber du scheinst mir im Moment kein hohes Kreditrisiko wert zu sein.«
Quinn griff in seine Taschen und kramte eine Münze nach der anderen heraus. Er warf sie nacheinander auf den Tresen. Ein Kreditchip der Föderation, einige klingonische Jikr und ein halbes Dutzend exotischer Münzen von anderen Planeten lagen schließlich wild durcheinander. Der Barkeeper ergriff sie mit einer einzigen Handbewegung und langte dann nach dem guten Anejo. Er füllte ihn in ein tiefes Glas und Quinn roch das süße Aroma, das ihm vorkam wie Ambrosia auf Tantalus. Der Barkeeper stellte ihm das Glas hin und mit schmerzenden Fingern langte Quinn nach seinem Drink. Eine Hand packte den Kragen seiner Jacke. Er hatte gerade genug Zeit, das Wort verdammt zu denken, aber nicht genug Zeit, es auszusprechen, bevor er aus dem Barhocker gezogen und Richtung Ausgang geschleppt wurde. Sein wertvolles und bezahltes Glas Tequila einsam an der Bar zurücklassend, die sich mit jedem Moment weiter entfernte. Er drehte seinen Kopf, um zu sehen, wer ihn zum zweiten Mal an diesem Abend eine solche Ungerechtigkeit antat, und sah in das leidenschaftslose Gesicht von Lieutenant Commander Typrin.
»Hey«,
sagte er vor Schmerz und losen Zähnen kaum zu verstehen.
»Ich bin nicht so leicht zu haben, müssen Sie wissen. Sie müssen schon mehr um mich werben.«
»Seien Sie still«, sagte sie, und er konnte spüren, dass sie es ernst meinte. »Wir werden uns privat unterhalten. Bis dahin würde ich es bevorzugen, wenn Sie überhaupt nichts sagen.«
»Kann ich zumindest alleine gehen?«
Tiprin stoppte, sah ihn an und ließ seinen Kragen los. Er brach sofort zusammen.
»Okay«,
sagte er,
»schleppen ist schon in Ordnung.«
In Orianas Spind einzubrechen, stellte sich als schwieriger heraus, als Pennington erwartet hatte. Das gelöste Panel der Türkontrolle schwang an einem einsamen duotronischen Kabel. Mit schwitzigen Fingern führte er die Dietrich-Werkzeuge durch das Gewühl von Drähten, Chips und Kondensatoren. Er achtete darauf, nicht den Sicherheitsalarm auszulösen und deaktivierte den Notfallschließmechanismus der Tür. Es hatte eine Weile gebraucht, bis er diese weniger respektablen Fähigkeiten einsetzen musste, die er von Unes, seinem schottischen Journalismus-Mentor in Edinburgh, erlernt hatte. Während er sich durch das Schloss arbeitete, dachte er an einen Zwischenfall vor einigen Jahren, als Unes hämisch gekichert hatte, während Pennington an dem magnetischen Bolzen einer altersschwachen Tür im Nebeneingang eines alten Gebäudes herumgefummelt hatte. Diese Art der Kritik war entschieden unkonstruktiv, aber nichtsdestotrotz effektiv. Pennington hatte geschworen, sich niemals wieder eine solche Peinlichkeit zu leisten. Der letzte Verschlussmechanismus öffnete sich mit einem leisen Klacken. Er nahm seinen Seesack und öffnete die Tür, die nach außen aufschwang und einen Stoß schaler Luft freiließ. Der Spind war ungefähr 2 Meter hoch und so breit wie die Tür. An der Decke ging automatisch ein Licht an und ermöglichte einen oberflächlichen Blick. Der Spind war nur etwas tiefer, als er hineinreichen konnte, ohne sich über die vorderste Reihe von gestapelten Plastikcontainern zu lehnen. Wie ein Dockarbeiter schleppte er die Boxen aus dem Spind und öffnete sie nacheinander. Er durchstöberte rasch ihren Inhalt und griff nach den Dingen, die auf eine Verbindung zwischen ihm und Oriana hinweisen konnten. Eine Fotografie von ihnen, die er mit einem FNS-Rekorder aufgenommen hatte. Einige handschriftliche Notizen mit eher trivialen Inhalten. »Bin auf einen Kaffee aus« oder »Hab dich heute Morgen vermisst« oder »Ich hab das hier gesehen und an dich gedacht«, die er für sie hinterlassen hatte, wenn ihre Termine trotz Planung nicht zusammengelegt werden konnten. Der erste Blumenstrauß, den er ihr jemals geschenkt hatte, verwelkt und in einen Kegel aus zartem Papier eingewickelt, und schließlich ein Stapel seiner leidenschaftlichen Briefe, die ihm dabei behilflich waren, um sie zu werben. Er stopfte alles in seinen Sack und knüpfte ihn zu. War er noch schlaff und halb gefüllt, als er hier angekommen war, war er nun absolut voll. Nachdem er alle Boxen wieder verschlossen und sie zurück an ihre Plätze gestellt hatte, warf er die Tür zu. Sie schloss sich nur langsam, weil ihre hydraulischen Scharniere darauf eingestellt waren, ein Zuschlagen zu verhindern. Als sich die Tür dem Pfosten näherte, wurde sie langsamer, kroch nur noch vorwärts und wurde plötzlich von den magnetischen Bolzen zugezogen. Summende und klickende Geräusche überlappten sich für einige Sekunden, während der automatische Schließmechanismus die schwere, graue Metalltür sicherte. Nachdem er das Panel der Türkontrolle repariert hatte, warf sich Pennington den Sack stöhnend über seine Schulter und ging langsam von Orianas Spind fort, während er nach der nächstgelegenen Klappe eines Müllschluckers suchte. Diese gesamte Sektion der Station roch nach Mechanik, nach Hydraulik und Ozon. In der Eile, die Station betriebsbereit zu machen, waren einige der weniger im Rampenlicht stehenden Gegenden, wie diese hier, schnell zusammengezimmert worden und entsprachen noch immer nicht den Sternflottenstandards. Einige Lichter flackerten, Intercoms knisterten oder waren bereits ausgefallen, das Belüftungssystem polterte konstant und füllte die Gänge mit einem gleichmäßigen Rauschen. Dennoch war er dankbar für das Röhren der Ventilatoren und für seine weich besohlten Schuhe, die es ihm ermöglichten, fast ohne einen Laut zu verursachen, zu schleichen. Das Letzte, was er heute Nacht erleben wollte, war, in jemanden hineinzulaufen, der ihn fragte, was er in der Tasche hatte. Er durchstöberte einige Minuten in einem zufälligen Suchmuster die Gänge und verschnaufte von Zeit zu Zeit, während er aufmerksam horchte, ob er Gesellschaft bekam. Er schaute vorsichtig um jede Ecke, um sicherzugehen, dass er nicht versehentlich in jemanden hineinlief. Dann sah er einen kurzen, abgelegenen und kaum beleuchteten Korridor und entdeckte dort endlich einen Müllschlucker, der groß genug war, seinen Sack aufzunehmen. Oder eine Leiche, schlugen seine zynischen Reporterinstinkte vor. Er betrat den Korridor in dem Moment, als er die Schritte hörte, zusammen mit einem trockenen, schabenden Geräusch, die sich von der entfernt gelegenen Ecke aus näherten. Er duckte sich und eilte schnell den Weg zurück, den er gekommen war, hielt dabei seinen Sack hoch, weil er befürchtete, dass etwas darin ein Geräusch verursachen oder gegen einen anderen Gegenstand stoßen könnte. Er konzentrierte sich darauf, flach zu atmen, sich zu beruhigen und still zu bleiben.